Ja, ich darf euch in meinem Namen erstmal ganz herzlich begrüßen. Ich bin Damiano, Stefan Nöten. Einige, die da schon uns zugehört haben, die kennen mich ja auch schon. Also ich bin Gestalttherapeut, Bewusstseinslehrer und lebe hier im Schwarzwald. Ja, Helmut, magst du dich auch gerade vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin der Helmut Christoph und mein Hauptschwerpunkt ist der Schamanismus. Das heißt, eben bewusstseinserweiternde Techniken aus vielen verschiedenen Kulturen und natürlich aus vielen verschiedenen Richtungen mit vielen verschiedenen Methoden. Das ist eigentlich mein Hauptarbeitsgebiet, schamanische Einweihungen und eben Wissen, wie man in Einklang mit der Natur leben kann. Und dazu zählt natürlich auch die Ernährung.
Ja, und damit haben wir uns ja jetzt schon sehr viel beschäftigt. Ich glaube, das ist der achte Call oder neunte, siebte, ich weiß es gar nicht genau, aber wir haben jedenfalls schon einige Calls gemacht. Fand ich sehr interessant, sehr viel so zum Thema Ernährung, Darmreinigung, Entsäuerung. Zwischendurch habe ich mal was zum Gemüsefasten noch gemacht. Ich weiß gar nicht, was da noch alles war. Jedenfalls sind alle Calls ja auch sowohl auf deiner Website als auch auf meinem Blog nachhörbar. Und das wird auch so mit dem heutigen Call ja sein. Und der heutige Call mit dem heutigen Call, ich denke, das wird nicht der letzte zu dem Thema sein, weil das ist ein sehr komplexes Thema, was wir uns da vorgenommen haben. Wir haben es jetzt mal überschrieben, fit, wach und ausgeglichen, Nahrung fürs Gehirn. Das ist ein Titel, der ist eigentlich schon viel zu eingrenzend für das, was wir hier vorhaben. Denn, Helmut, ich denke, das wirst du wahrscheinlich auch so sehen, es geht nicht nur ums Gehirn, sondern es geht ja letztlich ums menschliche Bewusstsein. Um unsere psychische Gesundheit, psychische Verfassung, um Emotionalität und letztlich sogar um spirituelles Erwachen. Ja, gerade so auch was deine
Ja,
Arbeit
um
angeht.
Erleuchtung, wenn man
Es geht um Erleuchtung, ja, genau.
das ist das Ziel der Evolution, ne? Das
Ja.
uns endlich dazu führt, Bewusstwerden.
Genau, und wir fangen einfach mal mit dem Körper an, also mit dem körperlichen Aspekt. Und der körperliche Aspekt ist einfach das Gehirn. Ja, so. Wir haben es heute so aufgeteilt, dass ich jetzt zu Beginn einfach so ein paar Ideen reinbringe, so ein paar Inspirationen zum Thema Gehirn. Das ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Wer sich mit Hirnforschung beschäftigt, weiß das. Inzwischen sind ja auch die Buchhandlungen voller sehr interessanter Bücher. Also ich werde da nur so ein paar Ausschnitte geben, die eher anregen sollen, weiterzudenken und sich weiter damit zu beschäftigen, wenn da Interesse besteht. Und du, Helmut, magst du gerade sagen, was dein Part sein wird nachher?
Ja, ich werde mich da einfach um die sehr irdische und stoffliche Seite des Ganzen kümmern, nämlich was braucht unser Gehirn, wie ist der Zusammenhang zwischen dem Kopfhirn, dem Bauchhirn, was macht das Hirn letztendlich glücklich und gut leistungsfähig.
Okay. Ja,
Und
gut, also.
natürlich, was sollten wir vermeiden? Das ist ein ganz
Was sollten wir vermeiden? Ja. Ja, die Bedeutung des Gehirns, glaube ich, ist uns allen bewusst. Da brauchen wir gar nicht viel drüber sprechen. Also die Bedeutung des Gehirns für unseren Körper. Welche Bedeutung das Gehirn für unsere Emotionalität und auch unsere psychische Verfassung hat, ist eigentlich erst im letzten Jahrzehnt deutlich geworden. Ja, bis in die 90er Jahre hinein war das gar nicht so ein Forschungsthema. Aber mit dem Aufkommen neuer Forschungs- und Untersuchungsmethoden, die ganzen bildgebenden Verfahren, ist es möglich geworden, das Gehirn genauer anzuschauen. Und da sind sehr viele hochinteressante Ansätze und Informationen bei rausgekommen. Wie sehr wir auf das Gehirn angewiesen sind, merken wir am meisten, wenn es mal nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also wenn wir krank sind zum Beispiel, also wenn wir hohes Fieber haben und das Gehirn ist eingeschränkt in seiner Fähigkeit. Oder wenn es schlimmer kommt, also wenn wirklich irgendwelche Hirntraumata vorliegen, also bei Unfällen, wo natürlich die Forscher ihr Augenmerk dann auch tatsächlich darauf richten. Weil gerade dann, wenn das Hirn gestört ist und verletzt ist, sehen wir, welche Areale wo was übernehmen und zu tun haben und welche Störungen vorliegen. Also grundsätzlich können wir sagen, im Gehirn laufen alle Prozesse zusammen und werden hier gesteuert. Das Denken, das Lernen, das Speichern von Informationen und deren Verarbeitung, die Auswahl von Informationen, Millionenhafte Prozesse laufen gleichzeitig ab. Alles, was im Körper passiert, wird über diese Schaltzentrale gesteuert. Und man hat so ein Bild, was sehr schnell auftaucht, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, ist so der Computer. So mit seiner Festplatte und seinem Arbeitsspeicher und seinen Prozessoren und so weiter. Aber das Bild hinkt sehr, weil der Computer ist im Vergleich zum Gehirn sowas wie das Meißeln in Steinplatten in der Steinzeit zu unserer hochtechnologisierten digitalen Welt. Also das Gehirn ist viel komplexer als ein Computer, den wir bauen könnten. Ein anderes Bild, was man gewählt hat, ist das Bild des Hologramms. Das wisst ihr vielleicht, dass ein Hologramm zeichnet sich dadurch aus, dass in jedem Teil, also wenn man so ein Hologramm, das ist so ein 3D-Bild, wenn man das zerbricht, dann enthält jedes Teil des Hologramms das Ganze nochmal wieder. Ja, und die Idee der Speicherung von Daten auf einer Festplatte also selbst das können wir uns ja schon nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber im Rahmen des Gehirns ist dieser Vergleich schon gar nicht mehr wirklich treffend. Ja, da ist die Idee des Hologramms, was noch viel weniger vorstellbar ist, aber viel, viel, viel angemessener. Also die Hirnforschung weiß vieles mehr über das Gehirn, aber jeder Hirnforscher wird zugeben, dass er letztlich noch gar nichts weiß. Also alles, was geschrieben wird über die Gehirnfunktion, die Abläufe und so, sind letztlich Hypothesen. So wie eigentlich die gesamte Physiologie des Körpers sich eigentlich auf Hypothesen beruft und Hypothesen sind, ist das, was wir wissen über das Gehirn, zwar interessante Thesen, ja, aber es ist so hochkomplex, dass wir eigentlich gerade erst am Anfang sind, um überhaupt zu verstehen, mit was für einem wunderbaren Organ wir da ausgestattet sind und wie viele Möglichkeiten wir da noch haben, die wir überhaupt noch nicht ausgeschöpft haben. Zuerst mal vielleicht sich bewusst zu machen, dass wir mit unserem Gehirn permanent unsere Realität erschaffen. Ja, das ist vielleicht für uns, wenn ich das so sage, ist vielleicht schon eine Information, die wir so hinnehmen. Ja klar, also wir kreieren unsere Realität, gerade so im Raum der Esoterik ist es so sehr leicht dahingesagt, wir kreieren unsere Realität. Aber dass wir tatsächlich ein Organ haben, was dazu geschaffen ist, uns eine Realität zu kreieren, uns eine Realität vorzusetzen, in der wir uns verhalten und bewegen können, in der wir überhaupt überleben können, ist uns vielleicht noch gar nicht so bewusst. Also, und wie das Gehirn das macht, ist eigentlich relativ schlicht. Wir nehmen über unsere Sinne Informationen auf. Also über unsere Wahrnehmung nehmen wir Informationen einer irgendwie geschaffenen Welt, einer irgendwie geschaffenen Wirklichkeit auf. Aber aus dieser Fülle von Informationen, die wir bekommen, das sind also 2 Milliarden Bits oder sowas in der Sekunde, wählen wir relativ wenige aus, vielleicht sind es 2000, aus denen wir uns ein Bild dieser Realität erschaffen. Dieses gehört, Bild.
Nur 200 ungefähr.
Oder nur 200. Ja, also es ist sehr, sehr viel. Dieses Bild, was wir uns schaffen, ist nur ein Abklatsch dessen, was, ich sag mal, was da draußen tatsächlich passiert. Ja, es ist wie eine Krücke, wie ein Krückstock, den wir brauchen, um uns in dieser sehr komplexen Welt zu bewegen. Allerdings sind wir davon überzeugt, und das birgt das große Konfliktpotenzial darin, wir sind davon überzeugt, dass das Bild, was wir von der Wirklichkeit haben, die Wirklichkeit ist. Und wie absurd es ist, können wir uns einfach nochmal bewusst machen an der Tatsache, dass das Paradigma, die Erde ist eine Scheibe, inzwischen für uns schlichtweg lächerlich ist, aber die Menschen, die sich damals auf dieser Erde bewegt haben, haben sich auf dieser Erde bewegt, als wenn es eine Scheibe gewesen wäre und ihnen war nicht bewusst, dass diese Erde rund ist. Ja, also, und verhält es sich einfach mit unserer Wirklichkeit. Die Gestaltpsychologie hat es in den 20er Jahren sehr deutlich gemacht, dass unsere Wahrnehmung nicht eine Abbildung im Sinne einer Fotografie ist, also wir sehen die Welt so, wie sie ist, sondern schon im Augenblick des Wahrnehmens kreiert unser Gehirn einen Ausschnitt dieser Wirklichkeit, auf die wir reagieren. Oder man könnte auch anders sagen, sobald irgendetwas passiert, Sobald irgendjemand auf uns zukommt und uns irgendwas sagt oder uns eine Rückmeldung gibt oder nur dadurch, dass wir in der Straßenbahn jemandem gegenüber sitzen, wir haben immer und andauernd eine sofortige Interpretation über das, was da in dieser vermeintlich äußeren Welt stattfindet, und darauf reagieren wir. Und einer meiner Lehrer sagte mal, wenn du etwas verändern möchtest, du kannst nicht deine Wahrnehmung verändern, aber was du verändern kannst, ist deine Interpretation. Geh einfach einen Schritt zurück, verändere deine Interpretation und deine Welt wird anders aussehen. Wie schwer das ist, das wissen wir alle, wenn wir schon mal versucht haben, Gewohnheiten zu verändern. Ja? Gewohnheiten zu verändern, Gewohnheiten sind wie ausgelatschte Pfade. Wer geraucht hat oder andere Süchte hatte und versucht hat, davon loszukommen, weiß, was das bedeutet. Und ähnlich verhält es sich mit unseren Wahrnehmungskonzepten oder mit diesem Konzept dieser Wirklichkeit. Das ist so eingebrannt in unsere neuralen Muster. Das ist nicht so leicht. Wir haben nicht so einen leichten Zugang dazu. Der einzige Zugang, den wir tatsächlich zur Welt haben, ist unser Handeln, also unser Verhalten. Die Art und Weise, wie wir uns verhalten, entspringt natürlich unseren Konzepten, die wir von der Welt haben. Aber wir haben die Möglichkeit eines Feedbacks. Wenn wir uns verhalten, wenn wir handelnd in die Welt gehen, bekommen wir eine Rückmeldung. Wenn ich gegen die Wand laufe, dann spüre ich das an meiner Nase, dass ich gegen die Wand gelaufen bin, und dann weiß ich, da ist keine Türe, ich muss die Türe suchen. In lebendigen Systemen ist das Feedback, ist die Rückmeldung ein überlebenswichtiges Kriterium. Unser Gehirn braucht die Rückmeldung, um sich immer wieder abzuchecken, stimmt mein Konzept von der Welt mit dem überein, was da tatsächlich auf mich zukommt. Und bei diesem Satz, schon allein bei dem Satz, mit dem Gehirn erschaffen wir unsere Realität, kommt natürlich noch eine ganz andere Frage rein. Wer ist eigentlich dieses Wir? Wer bin ich eigentlich? Wer ist es, der da diese Realität erschafft? Ist das Gehirn schlichtweg ein Automat, was unabhängig von mir als meiner Person funktioniert? Oder welche Position habe ich in diesem ganzen Spiel? Was mache ich? Habe ich überhaupt Möglichkeiten, mich da einzusetzen und das Gehirn und meine Erfahrungen und mein Verhalten zu verändern oder zu prägen? Die Hauptaufgabe, evolutionsgeschichtlich gesehen, des Gehirns ist, unser Überleben zu sichern. Darum geht es. Und das haben wir mit allen lebenden Wesen gemeinsam, egal ob sie ein Gehirn haben oder nicht. Aber die Hauptaufgabe irgendeiner neuralen Struktur, und das haben sogar Pflanzen schon, ist es, das Überleben dieser Art zu sichern. Und so lernen wir in den...
Meinen könnte, dass wir genau das Gegenteil machen.
Ja, das ist das Absurde. Ja, das ist das Absurde. Und da werden wir gleich auch vielleicht noch, wenn wir sehen, wieso das so ist. Jedenfalls in den ersten Lebensmonaten und den ersten Lebensjahren lernen wir das, was wir erstmal vermeintlich zum Überleben, und nicht nur vermeintlich, also das, was wir zum Überleben brauchen. Wir lernen unsere Sinne zu gebrauchen, wir lernen den aufrechten Gang, wir erlernen Essen, wir erlernen Sprechen, wir erlernen verschiedene soziale Fähigkeiten und andere Skills, um uns in dieser Welt zu bewegen, um unsere Kreativität einzusetzen und zu gestalten. Und lernen bedeutet in dieser Zeit halt Erfahrungen sammeln, auswerten und üben. Also das beste Beispiel ist für mich ein kleines Kind, was gehen lernt. Das geht einen halben Schritt oder krabbelt, steht auf, fällt hin, steht wieder auf, krabbelt wieder, läuft wieder einen kleinen Schritt, fällt wieder hin und so weiter und so weiter. Und kein Kind kommt auf die Idee, sich zu beklagen darüber, dass es jetzt schon wieder hingefallen ist, sondern wenn es hingefallen ist, steht es auf, geht weiter, sammelt seine Erfahrungen, bis es irgendwann einmal diesen unglaublich komplexen Vorgang des aufrechten Stehens und Gehens und des Gleichgewichthaltens gelernt hat und dabei noch in der Lage ist, irgendwas in den Händen zu halten und zu balancieren. Und das ist es, was in den ersten Monaten und Jahren permanent passiert. Wir können gar nicht anders als lernen. Unser Gehirn lernt dauernd. Und gleichzeitig übernehmen wir natürlich die Konzepte unserer Eltern. Also wir schaffen uns selber Konzepte über das Funktionieren der Welt. Wir schaffen unsere Strategien, aber vorwiegend übernehmen wir das, was unsere Eltern, was unsere Lehrer, was unsere Verwandten, unsere Freunde oder die Freunde unserer Eltern uns vorleben. Wir übernehmen deren Deutungen und Schlussfolgerungen und ebenso auch deren Strategien in dieser Welt, ja, vermeintlich glücklich zu werden. Nur, jetzt kommt vielleicht das rein, Helmut, was du gesagt hast, wenn wir in die Welt schauen, wer ist tatsächlich glücklich? Wer lebt, wie viele Menschen leben tatsächlich ein Leben, was nachhaltig ist, was diesen Planeten schützt, was tatsächlich zu einem glücklichen, erfüllten, friedvollen, gesunden Leben führt? Also das heißt, wir nehmen eine Fülle von Konzepten, eine Fülle von Strategien und Konditionierungen auf, die uns aber nicht unbedingt in die Lage versetzen, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Ja? Und nun kommt noch hinzu, dass das Gehirn sehr effektiv arbeitet. Also es macht nicht den Aufwand, alles, was irgendwann mal gelernt wurde, immer wieder zu überprüfen, sondern wenn mal was funktioniert hat, wenn mal irgendeine Überlebensstrategie funktioniert hat, das kann die absurdeste, paradoxeste Strategie sein, wird die abgespeichert und wird sehr bald, ähnlich wie beim Zähneputzen, zur Gewohnheit. Und auf der Ebene ist das Gehirn tatsächlich wie ein Automat. Es funktioniert auf Knopfdruck. Wenn irgendein Reiz auftaucht, irgendeine Situation taucht auf und es läuft irgendein psychisches Muster ab, was für diese Situation irgendwann mal sinnvoll war. Und es bringt uns so, es führt uns so durch dieses Leben halt immer mit dem, was irgendwann gelernt wurde. Es gibt einen ganz interessanten Film, den kann man auf YouTube finden. Auf meinem Blog ist der angegeben. Das automatische Gehirn heißt er. Das war meine Sendung bei Arte. Es ist ein sehr sehenswerter Film, der genau diese Strukturen des Gehirns aufzeichnet. Und es ist ein bisschen erschreckend, wenn man das sieht. Dann fragt man sich wirklich, wie viel entscheide ich in meinem Leben tatsächlich selber? Es hat im Jahr 2000 in Dharamsala und 3 Jahre später in Massachusetts am Institute for Technology, MIT, hat es eine Konferenz gegeben mit dem Dalai Lama und buddhistischen Mönchen zusammen mit einigen Hirnforschern. Und es ging bei dieser Konferenz um das Thema die Auswirkung von Emotionen und Meditation auf das Gehirn. Und der Dalai Lama stellt in diesem Zusammenhang dann eigentlich eine sehr entscheidende Frage, nämlich, kann der menschliche Geist, also kann der Mind sein Gehirn tatsächlich verändern? Gibt es eine Möglichkeit, wie der menschliche Geist auf sein Gehirn Einfluss nehmen kann? Also letztlich ist es die Frage, sind wir überhaupt in der Lage, uns zu verändern? Sind wir in der Lage, ein glückliches Leben zu leben, ein zufriedenes Leben zu leben, ein erfülltes Leben zu leben? Also, und wenn ja, wie ist es? Ja, wie funktioniert das? Und das setzt natürlich schon voraus oder das impliziert, dass Gehirn und Geist in irgendeiner Weise miteinander vernetzt sind. Der Geist, so sagen die Gehirnforscher heute, braucht das Gehirn. Das Gehirn braucht nicht unbedingt den Geist, aber der Geist braucht das Gehirn. Das ist auch bei Tieren so und bei vielleicht sogar bei Einzellern, ja, dass ein Geist vorliegt. Aber was den Menschen ausmacht, könnte man sagen, oder sag mal, ohne uns da herauszustellen, ein Bewusstsein entsteht dann, wenn sowas wie ein Selbst vorliegt. Wenn irgendjemand da ist, wenn irgendeine Instanz da ist, die plötzlich merkt, da ist ein Geist, da ist ein mentaler Prozess, den kann ich beobachten und auf den bin ich in der Lage, Einfluss zu nehmen. Und dieser Einfluss geht eigentlich in beide Richtungen. Also so wie das Gehirn unser Verhalten, unser Denken, Sprechen, unsere Gewohnheiten, unsere Gesundheit, unsere emotionale Befindlichkeit bis hin zu unserer Partnerwahl und das, was wir morgen früh vielleicht anziehen, beeinflusst. Ebenso können wir auch durch unser Verhalten, durch die Art, wie wir denken, durch die Art, wie wir sprechen, durch die Art, wie wir in der Welt sind, wie wir sehen, wie wir uns ernähren, genau dadurch können wir Einfluss nehmen auch auf unser Gehirn und unsere Funktionen. Also die mentalen Prozesse sowie das gelebte Leben prägen das Gehirn und zwar mehr, als wir bisher dachten. gibt inzwischen ja viele Untersuchungen darüber, wie hoch der Einfluss von Meditation auf das Gehirn ist. Also zum Beispiel, was ich neulich in einem Artikel gelesen habe, schon nach 3 Wochen Meditation, also jeden Tag 20 Minuten in Stille sitzen, gibt es im Gehirn sichtbare Veränderungen. Das Gehirn reagiert sofort darauf, wenn ich täglich 3 Wochen lang meinem ermögliche, in Stille zu sein und eine Pause einzulegen, also auch die Reize runterschalten. Es gibt sofort eine Veränderung im Gehirn. Oder andere, gerade durch diese bildgebenden Verfahren, kann man sehen, dass bei Klavierspielern, die täglich stundenlang ihre Finger trainieren, die Areale ausgebildet werden, die für die Fingerkoordination zuständig sind. Oder, was dann schon fast ein bisschen absurd ist, gerade bei der jungen Generation, die enorm flink darin sind, auf ihren Handys SMS zu schreiben, ja, wo ich mir mal so ein bisschen die Daumen breche, bei denen ist im Gehirn nachweislich das Areal für die Daumen in einer Weise ausgeprägt, wie das noch nie in der Evolution vorher stattgefunden hat. Ja, also Handybenutzung... Hey, bitte?
Bitte? Ja, mein SMS-Gehirn.
SMS-Gehirn, ja. Also diese Areale werden vergrößert und das trifft natürlich auch auf andere Gewohnheiten, auf Emotionen zum Beispiel. Also wenn ich meine Angst füttere, also wenn ich viel Angst in meinem Leben habe und auch da meine Aufmerksamkeit hinrichte oder auch auf die Wut, dann werden die Areale verstärkt, die in meinem Gehirn mit Angst und Wut assoziiert sind. Das trifft natürlich auch dann auf Freude zu und auf Liebe und also eigentlich auf alles, was in meinem Leben irgendeine Bedeutung hat. Ja? Also was wir benutzen, können wir in so einer Kurzformel sagen, ja, was wir benutzen, verstärkt sich. Oder wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, das bekommt Energie und das bekommt, das wird verstärkt. Der Hintergrund, da bringe ich noch einen Begriff rein, ist die Neuroplastizität. Also, das heißt, das Gehirn ist kein fertiges Organ, das ein für alle Mal irgendwie fest verdrahtet ist und dann abläuft wie ein Uhrwerk. Das Gehirn ist vielmehr plastisch. Es ist veränderbar. Und zwar bis ins hohe Alter. Man hat ja so die Vorstellung gehabt, alte Leute, die können nichts mehr lernen. Ab einem bestimmten Alter ist es schwierig, ein Instrument zu lernen oder noch eine Sprache zu lernen. Gerd Hüther spricht sehr viel darüber, den vielleicht einige hören. Und der sagt zum Beispiel, das stimmt, also ein alter Mann, wenn man einem alten Mann, 70-jährigen Chinesisch vorlegt, das wird wahrscheinlich sehr schwierig sein für ihn, Chinesisch zu lernen. Aber wenn dieser ältere Herr sich in eine junge, hübsche, 60-jährige Chinesin verliebt, die in irgendeinem chinesischen Dorf liebt, die er besucht, dann wird er wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit in der Lage sein, auch die chinesische Sprache zu lernen und in China zu leben. Das Geheimnis oder die Zauberformel dahinter ist das Thema Begeisterung und ist das Thema Passion, Leidenschaft, Leidenschaft für das Leben. Lernen unter Druck und Zwang funktioniert nicht. Veränderung unter Druck und Zwang funktionieren nicht. Wir brauchen zum Lernen, wir brauchen, um uns zu verändern, brauchen wir eine Zutat, die hat was mit Lebensfreude, mit Lebenslust, mit Begeisterung, mit Interesse zu tun. Und vor diesem Hintergrund können wir einfach nochmal ganz neu sehen, dass unser Bildungssystem völlig daneben ist. In dem Bildungssystem, was wir kreiert haben, vor allem nach PISA, da schaffen wir vielleicht neue Automaten, aber nicht unbedingt Menschen, Kinder, Jugendliche, die in der Lage sind, die Dinge zu lernen, an denen sie wirklich ein Interesse haben. Also vor dem Hintergrund dessen, Lernen unter Druck und Zwang funktioniert nicht, brauchen wir ein völlig neues Bildungssystem. Wir brauchen aber nicht nur ein neues Bildungssystem, wir brauchen auch neue Beziehungskonzepte. Unsere Beziehungskonzepte, so wie wir Beziehungen eingehen, das sind noch Relikte aus einer sehr, sehr alten Zeit, aus dem 19. Jahrhundert vielleicht. Ebenso mit den Therapiesystemen, mit denen wir versuchen, Menschen zu verändern. Wir gehen an Menschen heran, als wären sie Maschinen. Und das funktioniert nicht. Wir brauchen Systeme, die dem Rechnung trägt, dass unser Gehirn ein Organ ist, was permanent dabei ist zu lernen, was permanent auch in der Lage ist, sich zu verändern und zwei wichtige Aspekte kommen da zur Sprache. Das eine ist die Vernetzung. Das Gehirn ist ein extrem vernetztes Organ und die Selbstorganisation. Und die sollten richtungsweisend sein, wenn wir unser Leben gestalten, wenn wir unsere Beziehung gestalten, die Art, wie wir mit Kindern sind, wie wir unser Land regieren, was wir essen und letztlich, wie wir irgendwas kreativ in die Welt bringen wollen. Ja, so, vielleicht bis dahin vielleicht etwas inspirierende Reise durch das Thema Gehirn und Gehirnforschung. Ich werde auf meinem Blog ein paar Bücher angeben. Wenn jemand Lust hat, da weiterzulesen, kann er das gerne machen und ich rege dazu an, weil es ist ein sehr faszinierendes Thema. Ja, Helmut, soweit. Ja. Und jetzt bin ich sehr gespannt,
danke,
was du uns erzählen hast.
Dann möchte ich gleich mal genau an dem Punkt überleiten. Und zwar das mit dem Lernen. Es gibt ja in der Zwischenzeit auch so diese Theorie der morphogenetischen Felder. Nämlich, dass Wissen nicht nur persönlich und individuell sich im Hirn befindet, was wir oft denken, also auch mit dieser Vorstellung, wir haben da eine Festplatte und da werden Daten abgelegt, sondern es geht ja darüber hinaus, dass sozusagen Wissensfelder, Energiefelder, Bewusstseinsfelder, wie immer man das nennen mag, überall auf der Erde existieren und dass unsere Hirne, nicht nur unsere Hirne, eigentlich die Hirne aller Lebewesen, Pflanzen, Tiere, Menschen, auf diese Felder zugreifen und dass diese Felder sich ja auch permanent verändern. Das heißt, wenn ich als Mensch etwas lerne und eine bestimmte Anzahl von Menschen das auch kapiert hat, dann wird sich das automatisch auf viele andere übertragen. Das heißt, dann kann jeder, sobald das mal eben eine bestimmte Kapazität überschreitet, darauf zugreifen. Das sagt ja eigentlich auch aus, dass Bewusstsein gar nicht an etwas Stoffliches gebunden ist. Und trotzdem haben wir jetzt natürlich hier das Thema Hirn und auch Hirnernährung. Und da setzt ein ganz anderer Punkt ein, nämlich wenn ich mir vorstelle, mein Hirn ist wie so eine Art innerer Fernseher. Wie du vorhin gesagt hast, wir schaffen uns unsere Wirklichkeit, aber wir schaffen uns diese Wirklichkeit im Inneren. Wir glauben zwar, wir gucken nach außen, aber das, was wir ja außen sehen, das ist ja nur etwas, was wir in unserem Inneren, was unser Hirn im Inneren erzeugt und natürlich auch bewertet und versucht, damit klarzukommen. Um jetzt, und das ist halt eine recht spannende Geschichte, um jetzt dieses innere Bild oder diese virtuelle innere Wirklichkeit zu erzeugen, braucht unser Hirn jede Menge Energie. Und zwar genau genommen sind es 20% des gesamten Körperumsatzes an Energie. Das, selbst wenn wir im Ruhezustand sind, wenn wir keine größeren Gehirnaktivitäten haben, verbraucht unser Hirn jede Menge eben an Kraft. Und was verbraucht es in erster Linie? Das ist Zucker. Ja, könnte man aber meinen, ja gut, okay, super, dann esse ich einfach viel Zucker, da freut sich mein Hirn. Das stimmt natürlich in dieser Form nicht. es braucht bestimmte Zuckerarten und diese Zuckerarten müssen natürlich für das Hirn aufbereitet sein und es braucht vor allen Dingen einen konstanten Zufuhr an Zucker und nicht, wie wir das oft haben, sehr hohen Zuckerkonsum, der dann unseren gesamten Stoffwechsel durcheinander bringt. Das andere, was wir brauchen, um unsere Wirklichkeit auf, spürbaren, auf einer biologischen Ebene abzuzeichnen, das sind eine Menge von Hormonen, das sind Aminosäuren, das sind Botenstoffe, das sind ganz wichtig bestimmte Fette, das sind Stoffe wie Dopamin, Noradrenalin, Serotonin und all diese Stoffe könnte man als einen Mix, so ein riesiges Bouquet an Energien sehen, die permanent miteinander im Prozess sind und dieser Prozess ist das, was wir dann in Form von Gedanken, Gefühlen und Empfindungen in unserem Körper wahrnehmen. Das heißt, je höher das Angebot an guter Nahrung für das Gehirn ist, umso differenzierter, besser, ausdauernder und präziser kann das Hirn eine Wirklichkeit bilden. Ja. Inwieweit diese Wirklichkeit gefärbt ist von Automatismen, Erfahrungen unserer Vorfahren, das ist natürlich noch ein ganz anderer
Fall. Ja.
Ja. Aber damit es generell eine saubere Wirklichkeit abbildet, eine klare, eine wie sagt man heutzutage, High Definition, ne? Also HD-Qualität bringt und nicht irgendwie nur so ein schwammiges Bild von der Wirklichkeit, ja, braucht es eine Menge an Stoffen. Und was es in erster Linie braucht, das sind Fette. Und zwar ganz bestimmte Fette, das sind diese sogenannten Omega-3-Fettsäuren. So der Urmensch, der eigentlich mehr so in den zentralen Ebenen Asiens gelebt hat, hatte ein Gehirn, das wog 400-500 Gramm. Das war nicht so viel. Und damit konnte er jagen und überleben. Das war okay. Erst als sich Menschen an den Ufern großer Seen, großer Flüsse angesiedelt haben, hat sich ihre Nahrungskette verändert, und zwar in der Form, dass sie vermehrt Fisch gegessen haben. Fische enthalten eine ganz bestimmte Form der Omega-3-Fettsäuren, das ist die Dicosohexaensäure, die DHA, und die Eicopanthenensäure, die EPA-Säure. Und diese Säuren, diese Fettsäuren haben etwas ganz Interessantes gemacht, die haben das dann wachsen lassen. Und zwar in der Zwischenzeit wiegt so ein normales menschliches Gehirn 1500 Gramm, also um das Dreifache. Ja. Und hat in der Zwischenzeit festgestellt, wenn uns Menschen diese beiden speziellen Fettsäuren fehlen, schrumpft unser Hirn wieder. Also, das heißt, es sind sozusagen essentielle Fettsäuren, die müssen wir aus der Nahrung zuführen.
Wir reden ja volkstümlich auch vom Hirnschmalz, ne?
Ja, richtig, genau.
Man sagt ja Hirnschmalz, ja. Mhm.
Genau. Das Hirn besteht ja auch so ein Drittel aus Fett. Ja.
Mhm.
Diese Fette könnte man also auch so dafür verantwortlich machen, dass es wie geschmiert geht.
Mhm.
Also ganzen Gehirnprozesse brauchen speziell eben diese Omega-3-Fettsäuren, damit sie richtig gut und hoch schwingend funktionieren. Man könnte sagen, diese Fette dienen sozusagen als Leiter für die auch gesamten Neuronen, für die gesamten Impulse, auch elektrischen Impulse im Gehirn. Und je besser das Hirn mit diesen Fetten versorgt wird, umso besser geht es ihm und umso mehr fühlt sich auch der Mensch optimistischer, wohler. Man hat festgestellt, dass Menschen, die depressiv veranlagt sind, oft einen Mangel an diesen Fettsäuren haben. In der Zwischenzeit gehen auch viele Psychiater, Psychotherapeuten dazu über, eben auch Menschen mit starken Depressionen eben diese Omega-3-Fettsäuren therapeutisch zu verabreichen, mit sehr großem Erfolg. Also das heißt, es gibt da ein ganz interessantes Buch von dem David, wie heißt der nochmal? Die Ernährung des emotionalen Gehirns.
David Servan Schreiber.
Genau, David Servan Schreiber, danke schön. Der da in einigen Fallbeispielen darüber gesprochen hat. Eben, dass Menschen, die manisch-depressiv waren, Menschen mit Suizidneigungen, rein durch die Gabe dieser Omega-3-Fettsäure wieder ein ganz normales Leben führen konnten. Das heißt, sie konnten ihre Antidepressiva absetzen und wieder wunderbar einfach ihrem Alltag nachkommen.
Also bei Kindern, bei Kindern mit ADHS ist da, sind da auch Erfahrungen, sehr, sehr interessante Erfahrungen gemacht worden, gerade mit diesen Omega-3-Fettsäuren in der Kombi, wie du sie beschreibst. Ja. Da werden wir ja wahrscheinlich noch im Einzelnen drüber sprechen, da werden wir auch noch einen Call zu machen.
Ja, ja. Genau.
Aber,
Die sind an sich ziemlich wichtig. Das Problem für die Vegetarier ist nun, dass diese speziellen Säuren, also die DHA und die EPA, in erster Linie in Fischen vorkommt. Es gibt Omega-3-Fettsäuren, die in Pflanzen vorhanden sind, das sind aber die sogenannte Alpha-Linolsäure. Und der Körper kann daraus auch diese DHA und EPA gewinnen, aber nur zu 10%. Und wenn das Verhältnis, es gibt ja noch mehr Fettsäuren, die Omega-6-Fettsäuren, wenn das Verhältnis dieser Omega-6-Säuren wesentlich höher ist, also zum Beispiel 1:8, dann blockieren diese Fettsäuren sogar diese Produktion dieser DHA, also die Umwandlung der DHA, sodass bis jetzt eben richtig hochwertige Quellen, die man eben auch therapeutisch einsetzen kann, erstmal nur eben von diesen Fischen herkommt. Aber da wird natürlich jetzt noch geforscht. Es gibt ja auch Algen, wo sie versuchen, die Sachen rauszugewinnen. Ne? Das ist so das eine, was unser Hirn dringend braucht, wobei noch ein ganz anderer Faktor eine Rolle spielt, nämlich diese Omega-3-Fettsäuren sind entzündungshemmend. Die Omega-6, die wir in vielfältiger Form durch unsere Nahrung bekommen, das sind entzündungsfördernde Stoffe. Und wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann heißt das, dass sie Entzündungen im Körper, nicht nur im Hirn, ziemlich stark anheizen können. Entzündungen wiederum, chronische Entzündungen sind Vorstufen von Krebs. Herden und da müssen wir uns natürlich dann nicht wundern, dass die Krebsrate immer noch mehr steigt, weil eben eine der Ursachen, natürlich nicht die einzige, aber eine dieser Ursachen darin besteht, dass eben viel zu viel entzündungsfördernde Nahrung, also das gibt es noch mehr, also diesen Omega-6-Säuren von den meisten Menschen, also in der normalen Ernährung zu uns genommen wird. So, unser Hirn braucht natürlich noch einige Sachen mehr, was auch ein ganz interessanter Stoff ist, das ist das Kurkuma. Kurkuma wird in Indien sehr viel benutzt. Es ist im Curry drin, die Gelbwurz. Und Kurkuma fördert die Gehirntätigkeit auch ziemlich intensiv. Und wenn man davon ausgeht, Indien ist ja ein Land, in dem so Bewusstseinserweiterung, Yoga, Meditation einen ganz großen Stellenwert hat, eine ganz alte Tradition hat, ja, dann könnte das vielleicht auch darauf zurückzuführen sein, dass sie einfach die richtige Würze oder die richtigen Gewürze verwenden, die eben auch das Hirn wach und gesund erhalten. Weitere Stoffe, die dem Hirn sehr gut tun, sind blaue Beeren. Also alle blauen Beeren sorgen auch dafür, dass das Hirn sehr gut funktioniert und auch, dass die ganzen Immunfunktionen im Hirn gut ablaufen. So, es gibt natürlich noch jede Menge anderer Stoffe, die das Hirn braucht. Ich habe mal so einen buddhistischen Tanz gesehen, da waren die Tänzer reichlich geschmückt mit Masken, mit bunten Fähnchen, mit Federn, mit allem drum und dran. Und es hieß, damit wollen sie den Reichtum, die Schönheit und die Größe des Erleuchtungsgeistes darstellen. Da hat bei mir irgendwas geklickt. Da habe ich gemerkt, Moment mal, Erleuchtungsgeist, das ist nicht nur einfach so schlicht im Nirvana zu sitzen und die Dinge um sich herum in Gelassenheit an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern Erleuchtungsgeist heißt ja eigentlich ganz aktiv die volle Kapazität deines Hirns zu nutzen. Und die Taoisten und die Mönche, die Shaolin-Mönche, haben schon vor 5000 Jahren immer wieder nach Kräutermischungen, nach allen möglichen Pflanzenstoffen geforscht, um, wie Sie schon sagen, den Körper als Fahrzeug für den Erleuchtungsgeist vorzubereiten. Das heißt, je besser mein Hirn versorgt ist, ja, umso höher ist natürlich auch die Ergebnisse, die ich zum Beispiel durch Meditation, durch Yoga und so weiter erwarten kann. Ne? Es gehört einfach zusammen, Geist und Materie. Soweit klingt das ja alles super, aber jetzt kommen wir einfach mal zurück in unsere Welt, in unsere Realität. Und hier gibt es eine Menge Stoffe, die leider Gottes unserem Gehirn ziemlich schaden. In erster Linie sind es Konservierungsstoffe, Farbstoffe, also eigentlich die ganzen E's, die man so in industriell gefertigten Nahrungsmitteln findet. Vielleicht nicht alle E's, aber ein Großteil dieser E's.
Ich glaube, alle E's.
Alle E's, ja. Aber es ist einfach das, was wir unserem Hirn in keinster Weise antun sollten. Und auch wenn da immer wieder von Unbedenklichkeit gesprochen wird, man weiß in der Zwischenzeit, man hat es auch an Kindern ausgetestet, dass diese ganzen Stoffe eigentlich uns dumm machen.
Ja, also zwei sollten wir vielleicht wirklich namentlich erwähnen. Das ist das Mononatriumglutamat. Also ja, der Geschmacksverstärker Glutamat ist immer mehr in Nahrungsmitteln enthalten und extrem schädlich fürs Gehirn. Also so früher gab es den Namen China-Restaurant-Syndrom, also Kopfschmerzen nach dem Besuch beim Chinesen. Ja, also das ist das Natriumglutamat auf jeden Fall vermeiden. Das ist absolutes Gift. Ja. Und was aber fast noch schlimmer ist, sind alle Formen von Süßstoffen.
Ja, alle in erster Linie das Aspartam.
Ja.
Ich möchte einen Süßstoff mal erwähnen, das ist das Xylit.
Ja, das ist da ausgenommen. Das ist aber auch ist was anderes.
Das ist richtig, ja. Und so viel ich weiß, ist Sucralose auch noch relativ harmlos. Aber Aspartam öffnet unter anderem, es hat viele negative Fähigkeiten, aber es öffnet die Hirnblutschranke. Dadurch kann Blei und Aluminium und auch andere Schwermetalle in das Hirn eindringen, vor allem bei Kindern, jede Menge anderer Stoffe. Glutamat beeinflusst den Hypothalamus in der Art und Weise, dass es ihn dazu anregt, praktisch aggressive Bakterienstämme im Darm zu züchten, die hängen ja alle zusammen. Dadurch entsteht unter anderem auch dieses Leaky Gut-Syndrom, durch das praktisch der Darm Löcher bekommt. Und wenn der Darm durchlöchert ist, dann kommen da auch wieder Stoffe in den Darm und aus dem Darm in den Körper, die absolut schädlich sind. Und dieses Leaky Gut-Syndrom entsteht unter anderem eben auch durch diese ganzen E's, durch diese ganzen Zusatzstoffe in der Ernährung. Man hat das bei Kindern getestet. Es gab also Aktionen an einer Schule, das hieß die zusatzstofffreie Wochen. Sie haben festgestellt, dass einfach alle Eltern, die Kinder gebeten, wirklich nur noch mal für 2-3 Wochen Nahrung zu sich nehmen, ohne diese E's, ohne diese Zusatzstoffe. Und man hat festgestellt, die Kinder waren konzentrierter, sie waren lernbereiter, sie waren offener, sie waren wacher, sie waren nicht mehr so aufgedreht, was ja oft auch der Fall ist. Ne? Und man hat aber auch, was auch natürlich wichtig war, gesehen, wenn die Kinder morgens, und das ist leider auch schon ziemlich weit verbreitet, wenn die Kinder morgens eine ordentliche Mahlzeit zu sich genommen haben, also eine richtig gute, vollwertige Mahlzeit, dann können sie auch gut lernen, dann haben sie wenig Probleme, es ist wenig Unruhe. Sobald sie aber anfangen, Zucker in vielerlei Formen zu konsumieren, Gummibärchen, Chips, Riegel, was immer auch, ne, werden die Kinder unruhig, aggressiv, verlieren die Konzentration und natürlich geht es uns Erwachsenen da auch genauso. Ne?
Ja. Ja, Zucker löst Stress im Körper aus und wenn der Körper Stress hat, dann schüttet er Adrenalin aus und dann ist die gesamte Funktion des Gehirns, die zuständig ist, um überhaupt kreativ zu sein, zu lernen und so weiter, völlig blockiert. Ja, also Zucker und Lernen stehen sich einfach diametral gegenüber, das funktioniert nicht. Obwohl das Gehirn Zucker braucht, wie du eben gesagt hast, aber nicht in dieser Form von weißem Zucker oder von reinem Zucker, das ist einfach ein Unterschied.
Es braucht mehrfach Zucker, die einfach langsam abgebaut werden und eben eine konstante Energiezufuhr gewährleisten. Was natürlich auch noch ein anderer Punkt ist, was man auch nicht unterschätzen darf, sind Handystrahlungen, auch für das Hirn.
Ja.
Auch da wird die Blut-Hirn-Schranke aufgeweicht und eben diese ganzen Geschichten wie Blei und Alu kommen ins Hirn. Man weiß in der Zwischenzeit, dass höchstwahrscheinlich Aluminium auch für Alzheimer verantwortlich ist.
Parkinson.
Für viele andere. Ja, Parkinson und so weiter.
Mhm.
Und kann in der Zwischenzeit durchaus davon ausgehen, dass diese ganzen Functional Foods, diese Industrienahrung dahinter steckt. Ja. Aber das wird natürlich nicht großartig propagiert, denn da ist ja auch eine Menge Geld mit drin, was da verdient wird an dem Zeug.
Helmut, vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal das Buch von der Frau Dr. Petra Wenzel empfehlen, Schlau gelaunt, wo ja viele von dem, was du uns jetzt hier vorgestellt hast, auch in sehr schöner Weise dargestellt ist. Also Schlau gelaunt, Petra Wenzel, neue Erkenntnisse der Gehirnforschung. Also ein sehr, sehr zu empfehlendes Buch, ja, wo auch diese ganzen Zusammenhänge sehr deutlich und klar gemacht werden.
Ja,
toll zu lesen und sollte eigentlich in jedem Bücherregal sein.
Genau. Wer auch darüber sehr viel schreibt, das ist der Hans-Ulrich Grimm. Da gibt es ein Buch, das heißt Die Ernährungslüge, wie uns die Lebensmittelindustrie um den Verstand bringt.
Ein guter Titel, ja.
Mhm. Ja. Und er schreibt halt sehr deutlich eben diese ganze Spirale mit diesen ganzen Zusatzstoffen, die unser Hirn zerstören. Ja. Und was dann oft dann die Lösung ist, das sind dann so Stoffe wie Ritalin.
Mhm.
Also erstmal die falsche Ernährung, dann wirst du hyperaktiv, dann bekommst du wieder eine Droge, um wieder runterzukommen. Also es ist ein Kreislauf, den man eigentlich nur dann durchbrechen kann, wenn man sich bewusst macht, dass eigentlich die Natur alles geschaffen hat und alles anbietet, was wir wirklich brauchen, um gut zu funktionieren. Ja. Und gut, ich meine, wir wissen das heutzutage, dass wir dadurch, dass wir halt in vielen die Natur geschrottet haben, in der Zwischenzeit auch auf Nahrungsmittelergänzungen angewiesen sind, um das auszugleichen. Also auf natürliche Nahrungsmittelergänzungen, die eben das in einer biologischen, gut aufbereiteten Form liefern, was eben in der Nahrungskette nicht mehr in dem Maße vorhanden ist und was auch für unser Gehirn sehr, sehr wichtig ist. Also ich meine, ich selber bin eigentlich ein Fan von auch Gehirnnahrung. Ich bin ein Fan dieser Omega-3-Fettsäuren. Ich habe eine wunderbare Erfahrung gemacht für mich. Ja,
Wir sind vielleicht zum ersten Mal in dieser Evolution in der Lage, unserem Gehirn wirklich das zu geben, was das Gehirn braucht. Und auch gerade in dieser Zeit, in der es ja sehr viel um Bewusstsein geht und auch um einen Bewusstseinssprung geht, in dem wir so mittendrin sind, Ja, ist es also ist es ein großes Experiment ja auch, was wir miteinander machen können. Wir wissen nicht, wo es uns hinführt und ob es uns tatsächlich irgendwo hinführt, aber das Experiment, das Gehirn so zu versorgen, dass es wirklich optimal funktionieren kann, hat für mich da auch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ja, da geht es eben einfach nicht nur ums Überleben, sondern da geht es um eine ganz andere Dimension des Lebens auch nochmal.
Ja, das heißt, die richtige Evolution, die da stattfinden kann, also es ist halt eine Frage, wie bewusst wir uns darüber werden, was unser Gehirn wirklich braucht.
Ja.
Und dann natürlich auch nach den Stoffen Ausschau halten, die ihm dann auch wirklich gut tun. Und das ist das eine. Und dann auch wirklich darauf zu achten, auf das, was unser Gehirn zerstört. Und nicht zu denken, naja gut, wenn es im Supermarkt im Regal steht, dann wird es schon nicht giftig sein.
Genau. Und über Alkohol und Nikotin, glaube ich, brauchen wir hier in dem... Über Alkohol und Nikotin brauchen wir in dem Zusammenhang wahrscheinlich gar nicht mehr reden. Ich glaube, das ist sehr klar.
Ja. Weil natürlich auch alle Substanzen, egal welcher Art, ob das auch Alkohol und Nikotin sind, können in bestimmten Dosierungen auch Medikamente und Heilmittel sein. Aber das benutzen ja die wenigsten.
Genau. Ja, Helmut, ich schaue auf die Uhr. Gibt es noch was zu sagen von deiner Seite?
Ja, so einige Geschichten eigentlich, die mir noch, eine Sache, die mir noch sehr wichtig ist zu sagen, die Verbindung zwischen dem Darm und dem Hirn ist wesentlich stärker als selbst so, als ich mir das vorgestellt habe. Man könnte sogar sagen, die ganzen Prozesse, die im Darm ablaufen, spiegeln sich im Hirn wieder. Es geht sogar so weit, dass man festgestellt hat, dass auch unser Hirn träumt.
Unser Darm träumt, ja.
Die Traumaktivitäten und die Darmaktivitäten synchron laufen. Man hat festgestellt, dass bestimmte Hirnareale beschädigt sind, dass die gleichen Areale im Darm auch beschädigt sind. Das heißt, dass eigentlich der Darm so etwas darstellt wie ein stoffliches Hirn, das dafür sorgt, dass wir eben diese ganzen irdischen Prozesse, diese ganzen materiellen Dinge gut miteinander koordinieren und aufbereiten und dass praktisch im Hirn dann so eine Art Monitor ist, also wo das dann richtig übersetzt wird in farbige Bilder.
Und Sprache.
Wo wir dann mit unserem Bewusstsein dastehen und sagen, wow, ja, ich sehe, ich höre, ich fühle. Aber dass da hinten eine Mega-Industrie steht in uns, die dafür sorgt.
Der Satz, oder wenn wir sagen, ich entscheide das vom Bauch aus, ist nicht nur eine Allegorie, ist nicht nur metaphysisch, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern das hat tatsächlich einen Hintergrund. Ja, es gibt dieses Gehirn im Bauch.
Ja, was mir eigentlich noch wichtig ist, wenn jemand wirklich für sein Gehirn was Gutes tun möchte, dann sind die Omega-3-Fettsäuren die erste Wahl. Also es gibt eine Menge guter, eine Menge guter Supernahrung fürs Hirn, aber damit knüpft man eigentlich an etwas an, was dem Gehirn sehr, sehr viel bringt. Kann die sogar, also einfach nur ganz kurz noch zum Schluss, ein Erlebnis von mir, ich hatte mal eine leichte Gehirnerschütterung. Und ich habe mich dann erinnert an jemanden, der mir das erzählt hat, dass höhere Dosierungen von bestimmten Omega-3-Fettsäuren eben auch bei Gehirnerschütterungen sehr, sehr vorteilhaft sind. Ich habe dann ein bestimmtes, sehr hochwertiges Präparat allerdings genommen und habe nach einer Stunde war die Gehirnerschütterung weg. sämtliche Symptome, die ich vorher noch hatte, dieses Gefühl von, es ist mir alles zu viel, es alles verschwimmt und mich und so weiter, war verschwunden. Das Beste war aber dann, ich habe in dieser Nacht unglaublich geträumt. Ich hatte Träume von irgendwelchen hohen Wesenheiten, die mich in irgendwas eingeweiht haben. Und habe das dann am nächsten Tag nochmals wiederholt mit einer hohen Gabe und habe festgestellt, dass diese Omega-3-Fettsäuren tatsächlich das Gehirn so optimieren können, dass es in der Lage ist, sehr, sehr hohe und sehr, sehr feine Frequenzen aufzunehmen. Das heißt, es erhöht auch die Medialität. Das Erspüren von sehr, sehr feinen, sehr hochschwingenden Energien. Und da komme ich jetzt eigentlich wieder dahin zurück zum Anfang, wo wir gesagt haben, Wissen ist ja nicht nur in uns. Wissen ist eigentlich als Felder, als Energieschwingung um unseren ganzen Planeten herum. Es gibt ja Erfahrungskraftfelder, die wir anzapfen. Und ich glaube persönlich, wenn unsere Antennen gut sind, wenn unser Hirn ist auch sowas wie eine Antenne, das muss man nicht vergessen. Unser Kopf ist ein totales Empfangsorgan. Wenn diese Antennen wirklich optimiert sind, dass wir dann viel mehr mitbekommen und erleben und einfach erst dadurch dann auch in der Lage sind, unser ganzes Potenzial so richtig auszuleben oder auszubilden, erstmal auszubilden.
Ja, gut, Helmut. Vielleicht kommen wir da zum Ende.
Ja, kommen wir zum Ende.
Stunde.
Ich habe noch eine kleine Botschaft von der Liane, die ja heute jetzt nicht dabei ist. Die beschäftigt sich gerade mit einer anderen Sache, nämlich mit einem Buch, das heißt Body Reset, Schluss mit Zellulite, Übergewicht und Haarverlust. Und da macht sie gerade super gute Erfahrungen. Und wer sich da mit ihr in Verbindung setzen möchte, um darüber mehr zu erfahren, der darf sich gerne an sie wenden, info@matrix-netzwerk.eu. Soll ich von ihr noch ausrichten?
Gut, danke.
Geben.
Ja, und wer Interesse hat, also wer uns zugehört hat, weiß es. Wir haben ja auch eine Reihe Präparate, die wir empfehlen. Und wer da Interesse hat, wir haben da ja hochwertige Omega-3-Fettsäuren und andere Produkte, kann sich also gerne an uns wenden, an dich, Helmut, oder an mich oder auch an Liane. Und dann geben wir die entsprechenden Informationen weiter.
Genau.
Ja, gell? Und du arbeitest, also du arbeitest in deinem Rahmen ja auch sehr stark daran, also gerade auch an diesen emotionalen Prozessen und auch dem großen Thema Veränderung, nenne ich es mal, und ich auch in meinen Gestaltgruppen. Also wer da Interesse hat, kann sich ja auch an dich wenden oder an mich wenden. Und da stellen wir auch vieles zur Verfügung. Und wir informieren weiter darüber, was in den nächsten Calls stattfinden wird. Und darf mich dann verabschieden von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hat euch ein paar Informationen gegeben, die euch inspirieren, da weiter zu forschen und neue Wege zu gehen und neue Schritte zu machen.
Ja, genau. Ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe natürlich, dass sich unsere Hirne wirklich dahin entwickeln, wo wir in der Lage sind, vielleicht nicht die letzten, aber die vorletzten Geheimnisse des Universums zu kennen.
Okay. Ja. Okay, in diesem Sinne, einen schönen Abend euch noch.